Eine spezielle Frage. Wer von den Anwesenden, die länger Christen sind, also das auch gewohnt sind, möchte gerne, dass ihr eigener Glaube nicht leer und nicht wirkungslos ist? Ah, es gehen einige Hände doch sofort hoch. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Christen, oder? Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist irgendetwas schief. Wir alle möchten gerne, dass unser Leben wirkungsvoll ist und eben sich etwas bewegt und vor allem nicht leer. Es wäre ein Schreckensszenario. Wozu dann Christ sein? Ich sage es einmal ganz blöd, oder? Jeder Christ sehnt sich danach, dass das eigene Leben, der Glaube, Wirkung zeigt. Nun, eine Frage, und es wäre gut, wenn ihr so zu dritt oder zu zweit kurz ein bisschen diskutiert, wie ist das möglich? Wie kann ein wirkungsvoller Glaube, ein wirkungsvolles Leben überhaupt erzielt, erreicht werden? Wie kann es geschehen, dass unser Leben nicht völligen Leerlauf hat? Also, los geht's. Na gut, wir könnten ja jetzt dieses Gespräch noch länger weiterführen, aber vielleicht macht ihr das noch in euren Kleingruppen oder so. Könntet ihr mir helfen, bitte in dieser Frage eine Antwort zu finden? Wie kann erreicht werden, dass unser Leben als Christ wirkungsvoll ist? Zu was seid ihr gekommen? Wir müssen es leben. Was leben? Christ sein Leben. Gut, weiter. Tun, was Gott sagt. Ja, ich stelle jetzt nicht die Frage, was sagt denn Gott? Ja? Aha, Zeugnisse den ganzen Tag immer wieder geben darüber, was wir mit Gott erleben. Das fordert heraus, oder? Jawohl. Sich mit Gott befassen, Bibel lesen, Gespräche mit anderen. Jawohl. Mutig sein, also in welche Richtung? Aha. Jawohl. Zu reden oder zu handeln, je nach Situation. Ja. Mehr Liebe leben. Ja, dort hinten ist noch eine Hand.
Gemeinschaft pflegen, dass wir etwas gegenseitig zu geben haben.
Jawohl.
Und dass da lebendige Gemeinde ist.
Jawohl, danke. Gemeinschaft pflegen, so dass eben wir einander etwas zu geben haben und dass da lebendiges Leben entsteht. Jawohl, all das ist richtig. Okay? All das ist sicher nicht falsch, nur in der Bibel steht etwas anderes. Und ich bin auf Petrus gestoßen in diesem Zusammenhang. Er hat nämlich das expressis verbis gesagt. Und seine Antwort ist eine, die ihr gar nicht glaubt. Ihr werdet sagen, ja, ich muss zuerst in der Bibel nachlesen. Aber er sagt, Tugend und Selbstbeherrschung. Tugend und Selbstbeherrschung sind entscheidend dafür, sind wie die Ausgangslage dafür, dass unser Christsein wirkungsvoll ist und nicht leer ins Leere läuft. Ich muss gestehen, dass ich selber dabei erstaunt gewesen bin. Ich habe gewusst, dass es irgendetwas mit Einsatz und voll ran und so zu tun hat. Darauf werde ich noch kommen, aber dass der ausschlaggebende Punkt für uns Christen Tugend und Selbstbeherrschung ist, war mir nicht mehr bewusst. Es ist also nicht Meditation. Das ist gut, über Gott nachdenken. Es ist nicht gesegnet werden, das ist super, den Segen Gottes empfangen. Ist alles nicht falsch, aber Petrus hält den Christen von damals und damit auch uns heute, er hält uns vor Augen die Tugend und die Selbstbeherrschung. Also wir sind, das merkt ihr beim Thema Wachsen, einmal mehr. Ich habe es interessant gefunden, dass Peter das letzte Mal ja von der Heiligung gesprochen hat, wo es genau um diese Themen geht. Und ich möchte hier noch etwas tiefer graben, und zwar einmal einen ganz anderen Redner oder Schreiber aus der Bibel nehmen, eben Petrus. Was hat er zu diesem Thema gesagt? Und dazu bitte ich jetzt Dario, den Bibeltext vorzulesen. Es ist 2. Petrus 1, Vers 3 bis 13. Und ich möchte das ganz bewusst machen, den ganzen Text zu lesen. Es ist wichtig, dass wir uns an der Bibel orientieren und nicht an unseren eigenen Ideen.
Muss ich laut reden, ohne Mikrofon. Also 2. Petrus 1, 3 bis 13. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ich will euch immer wieder an all dies erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündet wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wachzuhalten, solange ich lebe.
Danke. Nein, das danke ich dir. Das ist eine sehr schwierige Passage der Bibel im Urtext, im Griechischen. Aus heutiger Sicht könnte man den Eindruck bekommen, die hätten damals gar nicht richtig reden können. Also es ist wirklich heftig, diese Art und Ausdrucksweise. Paulus in seinen Briefen ist fast immer sehr schwierig. Er ist ja ein studierter Mensch, einer der ausgebildetsten Gelehrten gewesen seiner Zeit. Und das ist ja heute noch so, die lieben es so zu reden, dass es niemand versteht, oder? Die können so Formulierungen machen und alles in zwei Worte packen und du musst dann zwei Wochen denken, um zu verstehen, was da gesagt worden ist. Und so ist auch Paulus typisch, ganz typisch für ihn. Und in einer Weise hat er geschrieben, in einer Sprache, die wir heute die Art und Weise nicht mehr benutzen. Also Paulus ist schon schwer verständlich und Petrus geht darauf zurück im 2. Petrusbrief 3, Vers 16, also ein bisschen später erwähnt er das und sagt, ja, Paulus schreibt tolle Sachen, aber er ist schwierig zu verstehen. Also aber der Petrus hingegen ist einfacher Fischer gewesen. Gut, er hat eine Firma besessen, aber er war sicher nicht studiert. Er hat wahrscheinlich auch die griechische Sprache gar nicht so richtig beherrscht. Und als ich das gelesen habe und die verschiedensten Unterschiede in den Übersetzungen fand, dann habe ich gedacht, ja, ich schaue im Griechischen nach und dort war es noch schwieriger. Ich weiß nicht, ob Petrus versucht hat, auch so gelehrt zu tönen wie Paulus, hochstehend zu klingen. Jedenfalls, es ist schwer, diesen Inhalt in eine kompakte Formulierung in der heutigen Sprache zu bringen. Ich möchte darum das ein wenig noch erklären, worum es eigentlich geht. Zunächst einmal der Vers 3 bis 4. Gottes Handeln an uns wird dort beschrieben. Also Petrus steigt in das Thema ein, indem er vom Handeln Gottes an uns berichtet. Er sagt da, alles ist uns geschenkt. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ist uns geschenkt. Er redet vom neuen Leben, zu dem wir berufen sind, das wir erhalten, aber auch dazu berufen sind. Anteil haben, haben wir am Wesen Gottes, stellt euch vor, es geht nicht nur mehr um den Pietro, sondern der Pietro hat Anteil am Wesen Gottes. Das gilt für jeden, der Christ ist eben auch Leben erhalten, dem Verderben entronnen. Wir haben etwas vorher gehört, auch wurde zweimal schon gesagt, mit dem Thema der Befreiung, also nicht mehr Sklave von Sünde, vom Gesetz zu sein, nicht mehr Sklave der eigenen Gefühle zu sein, das hat alles Jesus geschaffen, gewirkt. Also hier geht es darum, dass Gott handelt. Er schenkt neues Leben, hier und jetzt, mit allem Drum und Dran, mit Frieden und Freiheit. Wenn das nicht wäre, wäre ja Christsein eine Vertröstung auf später, oder? Also hier hat etwas von Gottes Größe und Gottes Reich, Himmel, schon angefangen. Es ist schon da, noch nicht perfekt, aber schon vorhanden. Sonst wäre es ja nur Vertröstung, Christ sein, nämlich, oh, wenn du gestorben bist, dann ist alles. Aber das steht so in der Bibel nicht. Könnte ich die Folie haben, bitte? Ich möchte noch einmal zurückgreifen auf andere Predigten, wo ich das gezeigt habe. Die Geburt, hier, das ist unser Lebensstrang und der Tod. So, und irgendwann greift Gott in unser Leben ein. Wir werden neu geboren, vorher verloren, hier gerettet im Blick auf ewiges Leben. Also, wir reden jetzt von diesem Punkt. Es ist eher eine punktuelle Sache. Gott handelt an uns, wenn wir unser Leben Gott öffnen. Wir erhalten neues Leben. Eines, das von Gott ausgeht, ein Leben, das von Gott ausgeht, ein Leben, das von ihm geprägt ist. Gott ist der Handel. Eigentlich können wir dazu gar nichts hinzufügen, außer dass wir sagen, bitte, vergib mir, bitte hilf mir, bitte mach mich zu deinem Kind. Kannst du, jawohl, genau. Es ist extrem viel, was Gott uns da gibt. Es ist aber nicht alles. Es ist extrem viel, wunderbar, großartig, fantastisch. Ich wüsste nicht, wie mein Leben gestalten ohne dieses Wirken Gottes in meinem Leben. Es geht aber weiter. Nächste Folie, das haben wir angeschaut. Auch hier, es geht weiter bis ans Ende des Lebens. Und die Frage ist, was ist hier? In dieser Situation, wo ich also Gott gefunden habe oder Gott mich, wo Gott in mein Leben gekommen ist, wo ich Kind Gottes werden durfte, wo Gottes Geist in mein Leben gekommen ist, was geschieht dann bis am Ende meines Lebens? Und hier, das ist der Vers 5 bis 8, den wir gehört haben bei Petrus, hier steht, dass wir, also ab da, die andere Folie, alles einsetzen sollen. Das wird sehr betont. Alles einsetzen. Vorher konntest du nichts tun. Im Blick auf Kind Gottes werden kannst du nichts tun. Das macht Gott. Er adoptiert dich. Jetzt heißt es, alles einsetzen, Vollgas geben, totalen Einsatz, alles dran setzen, mit aller Kraft, steht sogar noch einmal in diesem Text, in Vers 10. Also Petrus beschreibt es mit speziellen Worten, es steht auch so etwas wie mit sich mit ganzem Eifer einbringen. Verstehst du? So wie du dich einsetzt, dass du einen Porsche kaufen kannst oder irgend so etwas, in die Ferien, in die Malediven kannst, da gibst du alles. Und Petrus sagt jetzt, also gib alles im Blick auf dein Leben als Christ. Totaler Einsatz mit aller Kraft. Wir sind also gefordert. Wer etwas anderes sagt, der lügt. Als Christen sind wir gefordert, ob es uns passt oder nicht. Es geht eben darum, zu wachsen, weiterzukommen. Das Leben als Christ ist langfristig ausgerichtet, also bis ans Ende. Am Ende zeigt sich, was Sache ist. Es ist kein 80 Meter Sprint, wo man schnell alles geben kann. Du musst durchhalten bis ans Ende. Darum geht es. Und die Bibel sagt deutlich, am Ende zeigt sich auch, ob das, was du gesagt hast und getan hast, wahr ist. Es kommt im Alter besonders auch zum Tragen. Wir sind gefordert. Sicher, Gott ist da. Kannst du schnell zurückgehen zur Folie, die grüne. Einen Schritt zurück. In dieser Zeit ist es ja nicht so, dass Gott nicht da ist, sondern er wohnt in uns. In jedem Menschen, der sein Leben ihm öffnet, lebt Gott, lebt Jesus, lebt der Heilige Geist, hat Wohnung genommen. Er ist da und er hilft dir. Es ist nicht einfach die eigene Kraft, sondern in der Kraft Gottes sollen wir hier leben und darin alles geben. So, nächster Punkt. Ich möchte nur die Missverständnisse ausräumen. Also nicht lediglich ein bisschen, so nebendran, als dritte Priorität, so wie man vielleicht Musik hört und da die Arbeiten erledigt, sondern es soll Priorität haben, das Wichtigste in unserem Leben sein. Total ausgerichtet, mit vollem Einsatz sollen wir es angehen. Übrigens, nur damit auch das klar ist, das ist nicht eine Sonderlehre von Petrus. Auch Paulus redet davon an anderen Stellen. Paulus redet ja zu griechischen Menschen, also den Römern, und damals in Griechenland gab es die Olympiade und er gebraucht dieses Bild sehr oft, dass er sagt, ja, so wie einer, der da im Stadion ist und losrennt, geht es darum, zu starten und ans Ziel zu kommen und darin alles zu geben, zu trainieren, Disziplin zu haben und so weiter. Das ist 1. Korinther 9 zum Beispiel. Also Paulus bringt das auch und bei Petrus tönt es ganz ähnlich. Im Vers 10 bis 13, also am Ende, wiederholt Petrus sogar noch und beschreibt das Endziel, so wie Paulus ans Ziel kommen, bei Gott sein. Und Petrus sagt einfach noch etwas Zusätzliches. Er zeigt uns, wie wir da ankommen. Und zwar sagt er, konzentriere dich auf Tugend und Selbstbeherrschung. Es ist wie, kennt ihr das? Smart Ziele setzen, smarte, konkrete, oder? Also so am Ende ankommen, das ist ein allgemeines, nicht genau definiertes Ziel. Und dann gibt es smarte Ziele, also genau bestimmte. Und das ist ein messbares Ziel, Tugend und Selbstbeherrschung. Da kann man einander ins Leben schauen, oder? Die meisten seelsorgerlichen Gespräche habe ich mich erst hinten nach jetzt mit der Beschäftigung dieses Textes, habe ich gemerkt, die meisten seelsorgerlichen Gespräche, die ich in meiner ganzen Karriere geführt habe, haben es mit dem zu tun. Die meisten Ärger in meinem Leben haben es mit dem zu tun. Weil das Leben eben nicht so einfach ist hier, oder? Gabi hat es berichtet auch, wie es manchmal einfach, sagt das Wort jetzt nicht, ist, oder? Wie eine Hühnerleiter. Ja, genau. Ja, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir smarte Ziele haben, um über die Leiter hinwegzukommen, oder? Und der Petrus, der sagt jetzt tatsächlich, konzentriere dich auf Tugend und Selbstbeherrschung. Und das ist etwas, was ich nicht hören will. Möchtest du es hören? Die Leute damals haben es auch nicht hören wollen. Es ist so eine Sache, die niemand wirklich gerne hat. Da komme ich noch darauf zurück. Also Petrus beschreibt in seinem Text so eine Art Abfolge. Er sagt, konzentriere dich auf das, das führt zu dem, das führt zu dem, das führt zu dem, das führt zu dem und am Ende bist du wirkungsvoll. So sagt er es etwas. Das ist die Abfolge. Konzentriere dich auf Tugend, dann entsteht Erkenntnis, selbstverständlich. Du kommst an deine Grenze und du merkst, wer du bist, oder? Und wo Gott hockt und so. Konzentriere dich auf Selbstbeherrschung. Das bringt Geduld. Warum? Mit sich selber zu arbeiten, da brauchst du mehr Geduld als überall sonst, oder? An sich selber zu arbeiten ist extrem heikel. Der Pietro, der ist nicht so einfach zu managen. Geduld bringt Frömmigkeit, das heißt ein Leben mit Gott. Wir möchten gerne hier ansetzen, oder? Oh, lieber Gott, begegne mir, hilf mir. Aber ich betone noch einmal, das ist für die Christen. Um Christ zu werden, ist es wichtig, Gott zu begegnen, oder? Auch natürlich hier, aber es ist nicht das Erste, wo wir uns konzentrieren sollen. Die Frömmigkeit ist eine Art Selbstverständlichkeit aus diesem Zyklus. Am Ende steht sogar Kollegialität wird daraus. Philadelphia, das ist die Liebe zum Nächsten. Die Liebe, also direkt übersetzt wäre es Bruderliebe, so den normalen Typen zu lieben. So, der neben mir ist. Kollegialität. Und daraus entsteht was? Agape steht da. Ja, die Agape ist Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist auf alle Menschen konzentriert. Das ist die Liebe, die dich befähigt, den Feind zu lieben. Puh, ihr versteht diese Folge, diesen Ablauf. Und zuallererst musst du dich also auf Tugend, Selbstbeherrschung konzentrieren. Dann kommst du wie automatisch an. Das ist, also jetzt habe ich es wirklich vereinfacht, oder? Aber so läuft es im Christsein. Kann ich noch einmal die nächste Folie haben? Ja. Dann wird es so sein, dass dein Glaube nicht leer ist, aber wirkungsvoll. Steht da in Vers 8. Nächster. Ich möchte das noch einmal in der Folie zeigen. Hier, wenn man das noch einmal anschaut, hier ist der Eingriff Gottes in unser Leben. Alles gratis geschenkt. Ich habe gestern so eine wunderbare Story mitbekommen. Da war ich mit, ja, was waren das? 5 Frauen und ein Mann zusammen. Es war super, wo wir über den Glauben gesprochen haben. Und da hat jemand eine Geschichte erzählt, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und sie geführt hat, was Gott alles investiert hat, damit die Jesus kennenlernt. Ja, das glaubst du selber nicht. Gott beschenkt dich, investiert in dich, damit du ihn findest. Hier steht dann, totaler Einsatz gefordert. Da bist du gefragt, mit ganzem Willen und deiner ganzen Kraft. Jetzt schauen wir einmal diese Begriffe an, Tugend und Selbstbeherrschung. Tugend ist ein Wort, das man heute eigentlich gar nicht mehr wirklich verwendet. Ich habe da auch nachschlagen müssen. Ich meine, wir kennen es noch, meine Generation kennt es, aber wahrscheinlich haben dieses Wort die Jüngeren so unter 30 gar noch nie ausgesprochen, dieses Wort. Und meine Generation weiß nicht, was es bedeutet. Tugend. Na gut, was steht da für ein Wort im Griechischen? Dieses Wort kommt auch aus dem Lateinisch, ist verwandt und bedeutet, also vom Deutschen her, oder bedeutet taugen. Tugend, taugen für etwas. Und das erklärt auch sehr gut die griechischen Verhältnisse. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist Tauglichkeit. Das verstehen wir, oder? Du bist irgendwo an etwas dran und die Frage stellt sich, schaffst du es? Bist du tauglich dafür? Hast du genug dir angeeignet, um es zu schaffen? Darum geht es hier, die Tauglichkeit, Vorzüglichkeit einer Person. Allgemein versteht man unter Tugend eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Andere Bibelübersetzungen verwenden das Wort charakterfest. Das ist verständlich, das kennen wir heute. Und deshalb finde ich diese Übersetzung wirklich gut. Charakterfest zu sein, das soll unser erstes Ziel als Christ sein. Da wissen wir auch, worum es geht. Ein vorbildliches Leben führen ist eine andere Übersetzung. Das ist schon schwammiger. Wir wissen auch, was gemeint ist, aber wir müssen da noch erklären. Aber charakterfest sein, ja, dass uns nicht alles gleich umhaut. Ja, die Übersetzung, es wird auch übersetzt mit sittliche Bewährung. Das ist eine Interpretation, steht eigentlich nicht da, aber weil Petrus am Anfang von dem sittlichen Zerfall spricht, nehmen Übersetzer diesen zusammen und sagen hier für Tugend sittliche Bewährung. Ich meine, es ist zu kurz, eine Engführung, weil es eben nicht nur darum geht. Der Begriff Selbstbeherrschung, also es kommen hier 2 schwierige Worte vor. Hier steht ein Wort, das man auch mit Enthaltsamkeit verknüpfen kann. Also behaltet in eurem Kopf charakterfest und enthaltsam. Sind 2 Themen, die in der heutigen Zeit fast diametral gegen das steht, was wir eigentlich möchten. Und da sind alle Bereiche unseres Lebens eingeschlossen. Es geht ums Essen und Trinken. Schon damals in der Bibel lesen wir, dass die Apostel schwer zu kämpfen hatten mit dem Fressen und Saufen der Leute. Sogar beim Abendmahl haben sie sich volllaufen lassen, weil das in ihrer Kultur normal war, in der römischen Kultur. Fressgelage. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Wir sollen uns also darauf konzentrieren, nicht Fressgelage und Saufgelage zu machen. Braucht auch in unserer Zeit nicht wenig Disziplin. Es betrifft Geld und Wohlstand. Da liest man so viel in der Bibel von Habsucht und so weiter. Wir haben nie genug. Dabei sind wir die Reichsten der Welt. Also wir gehören zu den 10, vielleicht muss man sogar 8% der reichsten Menschen auf dieser Welt reden. Und wir sind nicht zufrieden. Verflixt nochmal, wenn irgendetwas kaputt ist, dann leiden wir, oder? Nur schon, dass dein Velopneu ein Loch hat. Ja, meine Tochter hat wieder einmal einen Nagel gefangen. Und das killt unser Leben, oder? Da wollen wir sofort das Fahrrad wechseln. Ich möchte das nicht kritisieren, ich möchte nur zeigen, wie extrem wir in diesen Bereichen geworden sind, was Geld und Wohlstand betrifft. Wir können uns verflixt nochmal alles leisten und wir müssen, habe ich vorher mit jemandem gesprochen, 3-4 Mal im Jahr in die Ferien, auf die Malediven oder irgendwo hin. Sonst ist es nicht gut. Es reicht nicht alle 10 Jahre einmal. Versteht ihr? Charakterfestigkeit und Selbstbeherrschung. Nein, wie habe ich gesagt? Charakterfestigkeit und Enthaltsamkeit. Oh, das sind biblische Werte, die lieben wir überhaupt nicht. Sexualität kommt natürlich in der Bibel auch vor. Überall rumhuren und zu meinen, spiele keine Rolle. Nein, stimmt nicht. Du musst schon als 15-Jährige oder 12-Jährige und 15-Jährige lernen, mit einer Sexualität umzugehen. Das geht es, darum geht es, das möchte Gott. Er hat seine Vorstellungen darüber. Wir sollen Freude an unserer Sexualität haben, aber das ist kein irgendwelcher Freiraum, sondern eben stehen bestimmte Wertmaßstäbe dahinter. Freizeitgestaltung, Hobbys. Und da kann man reden, wovon man will, ob Gartenarbeit oder Segelfliegen oder weiß ich was. Stellt einmal diese beiden Wörter in diesen Zusammenhang. Wo verheizen wir unsere Zeit? Handylieren, oder? Also ich bin ja so ein alter Mann und beschäftige mich erst seit Neuem mit Handys. Und was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel WhatsApp, super Sache, oben, geil, krass, aber stell dir einmal vor, da gibt es nur ein kleines Beispiel, da gibt es einen Chat von unserem Hauskreis bei uns zu Hause. Jetzt wird ja da Zeug geschrieben und dann schreibt jemand, ich kann nicht kommen. Das ist ja super. Aber wisst ihr, der Witz daran ist, 15 Leute lesen das auch. Jeder geht rein, ist wieder eine Anfrage und ich muss es auch lesen. Dann muss ich überlegen, warum schreibt er jetzt das? Aha, weil 5 Informationen vorher jemand das gesagt hat. Es war gar nicht für die Kleingruppe, sondern für ein Gebetstreffen. Wisst ihr, wie viel Zeit wir verheizen? Mit solchen Dingen? Etwas Disziplin, Enthaltsamkeit würde in unserer Zeit sehr gut tun. Aber das fällt uns schwer. Warum? Weil dieses Teil uns wichtig macht. Es macht wieder Bing. Eingeben. Ah, ja, genau. Es macht uns so wichtig. Und hier, oder? Es betrifft jeden Lebensbereich. Zwischenmenschliche Beziehungen. Gott möchte, dass wir Frieden leben und nicht hassen. Das bedeutet, wir müssen an uns arbeiten. Es ist schwierig, diese Sache. Auch da spielt Tugend und Selbstbeherrschung eine Rolle. Selbstbeherrschung in diesem Zusammenhang. Das ist eine Riesenherausforderung, auch wenn man alt ist, weil man ärgert sich so schnell über die anderen. Und dann sich selber zu beherrschen und nicht zu sagen, du Idiot. Das ist das Problem der Alten. Wisst ihr, was die Jungen sagen? Erzähl doch, ich mache etwas anderes. Das ist also ein Thema, das in der Bibel überall vorkommt. 2. Timotheus 1, Vers 7, nur als Beispiel. Da schreibt der Paulus dem Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, also der Angst, der Sorge gegeben, sondern einen der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schon wieder. Und ich kann euch noch viele solche Texte zeigen. Auch hier sind wir gefordert, es ist Gottes Geist in dir, der das wirken will. Du musst es nicht einmal selber produzieren, aber alles geben, dass es zum Tragen kommt. Wichtig, es geht im Leben vom Christsein um viel mehr, als wir meinen. Es geht nicht nur darum, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir Gott loben und preisen können. Es geht um viel mehr. Wir sollen charakterfest werden. Wir sollen uns verändern und da weiterkommen. Es ist einfach zu wenig. Und jetzt stresse ich das ganz bewusst ein wenig. Die Hirnzellen kochen langsam, oder? Aber ich stresse jetzt noch einmal. Next Level. Das ist ein tolles Wort, oder? Also es reicht nicht, was wir so normalerweise denken, sondern wir sollen uns verändern und weiterkommen. Jetzt kommt das Thema Belohnung im Himmel. Ich möchte nicht zu lange darauf eingehen, weil es auch sehr schwierig ist. Aber ich möchte aufzeigen, dass es nicht so ist. Es ist eine falsche Vorstellung zu meinen, ich entscheide mich für Gott, bekomme neues Leben und damit ist alles gut. Ja, es ist alles gut, aber es geht weiter. Es hat Auswirkungen, mein Leben. Es ist nicht einfach fertig. Und dazu möchte ich noch 2, 3 Bibelstellen vorlesen, kurz, damit ihr seht, es ist nicht eine Erfindung von Pietro, sondern es steht in der Bibel. Wir nehmen uns einfach immer nur diese Bibelstellen heraus, die uns gefallen. So zum Beispiel nach Psalm 23 und so, wo davon die Rede ist, dass wir geborgen sind und uns geholfen wird und Gott da ist. Das ist alles wahr, das ist fantastisch. Ich wüsste nicht, wie mein Leben ohne bewältigen. Aber es gibt auch andere Bibelstellen. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, also auch hier ist wieder der Einstieg, nämlich was Gott an uns getan hat. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Nur das, was Gott tut in Jesus, das macht uns zu einem Christen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Kann ich diese Folie haben von Grün und Blau? Hier Fundament und hier mit unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Steht ihr? Das genau gleiche Prinzip. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf und Stroh. Doch an dem Tag, Doch an dem Tag, da, wo wir sterben und uns vor Gott verantworten müssen, wo Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Es wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat, als Christ. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Mein Leben wird auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. So ein Bild, oder? Hat jemand fest und dauerhaft auf Fundament Jesu gebaut, wird Gott ihn belohnen. Hier kommt der Begriff Belohnung vor, ist allerdings auch aus dem Griechischen eine Frage der Interpretation. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet. Also es geht nicht um die Frage, komme ich in den Himmel? Es geht vielmehr um die Frage, nur mit knapper Not wird er gerettet, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Damit hat es sich dann aber. 2. Korinther 5, 10. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Retter, Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. In Hebräer 11, 26 wird Mose als Beispiel hingestellt, wo es auch um dieses selbe Thema geht und auch im Zusammenhang mit den Talenten. Jesus hat auch davon gesprochen, oder? Dass das, was mir gegeben ist in meinem Leben und wie ich dazu diese Talente verwende, das wird Auswirkungen haben auf später. Und das ist mir das Wichtigste, dass wir das eine verstehen. Ich verstehe nicht viel vom Himmel. Bin noch nie dort gewesen und es wird uns in der Bibel auch sehr wenig über den Himmel gesagt. Aber unsere Vorstellungen sind manchmal komisch. Hier jetzt habe ich 3 Texte gelesen, wo vom Himmel geredet wird. Und es ist offensichtlich, dass dieses Leben hier von den Christen Auswirkungen hat auf später. Es ist mir vorher etwas aufgefallen. Hier hinten ist ein Plakat. Wie im Himmel, so auf Erden. Verstehst du? Als Christ darfst du etwas davon erleben, vom Himmel auf dieser Welt. Etwas an Frieden, etwas an Vergebung, an Freiheit. Du stehst mit beiden Füßen in dieser Welt, aber der Himmel ist schon in deinem Herzen. Gott wirkt um dich. Und jetzt muss man es auch umkehren. Das ist das, was nicht gemacht wird. Ich provoziere. Hä? Wie auf Erden, so im Himmel. Es ist natürlich nicht so, dass alles, was wir hier erleben, dann im Himmel ist. Genauso auch wie von Himmel in die Erde geht nur ein Teil von dem, was wir hier werden, in den Himmel. Es werden vor allem die positiven Aspekte benannt. Also, wie wir uns entwickeln, die Charaktereigenschaften, diese zählen einmal im Himmel. Ob wir verantwortungsvoll gehandelt haben, das wird sich im Himmel einmal auswirken. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Es ist mir nur wichtig, dass ihr versteht. Nächste Folie, so mit dem Blau-Grün. Dass ihr versteht, dass es... das ist die falsche. Habe ich jetzt tatsächlich eine falsche hingemacht? Ja, eine, wo der Pfeil in den Himmel geht. Diese, genau. Alles gratis, geschenkt, ist Gottes Handeln an uns... Totaler Einsatz und dann gibt es noch einen Next Level, oder? Also es ist nicht fertig mit unserem Tod und das, was wir hier, sage es einmal so, gelernt haben, hat Auswirkungen auf später. Das ist etwas, was wir begreifen sollten. Das, was ich jetzt versucht habe zu erklären, ist etwas, was wir nicht gerne hören und was auch schwierig ist. Es ist hohe Herausforderung, es ist nicht Babynahrung. Es ist harte Kost. Aber der Petrus sagt, vielleicht könnt ihr diesen Text zu Hause noch einmal lesen, er sagt, ich habe euch das schon oft gesagt und ich weiß, dass ihr schon etwas wisst, aber ich werde es wiederholen, bis es euch zur Nase raushängt, weil es so wichtig ist. Ich werde es wiederholen und euch genau das sagen. Haltet euch an Tugend und Selbstbeherrschung, dann kommt ihr ans Ziel. Ich werde es so lange sagen, bis ich sterbe. Verrückt. Es war so wichtig. Und vielleicht löst es etwas Druck aus bei uns. Ich möchte es etwas verschieben und sagen, Druck ist auch positiv. Wenn wir verstehen, wie wichtig etwas ist, hilft es uns, das zu machen. Also meine Kinder wären ganz bestimmt nicht irgendwie so in der Schule, wie soll ich sagen, weitergekommen, wenn nicht ein bisschen Druck da gewesen wäre. Wer lernt sonst schon? Also ich ganz sicher nicht. Da braucht es doch deftigen Druck. Von welcher Seite auch immer, wenn meine Frau Druck macht, das ist kontraproduktiv. Aber sonst, oder? Sonst machen wir nichts. Sonst machen wir nichts. Und ihr müsst einmal diese Seite anschauen. Der Druck, also die Herausforderung hilft auch, die Herausforderung anzunehmen. Und das ist positiv, weil sie uns ans Ziel führt. Halleluja. Ich möchte noch beten und euch segnen. Können wir nachher noch das Lied No Longer Slave, wäre das was, noch miteinander singen? Also steht doch auf und ich möchte euch segnen. Verstehst du, du bist bereits gesegnet. Wenn du Jesus kennst, bist du der reichste Mann und die reichste Frau dieser Welt. Wenn Gott in deinem Leben ist, dann ist alles möglich. Auch die schwierigsten Situationen sind überwindbar, sind nicht matchentscheidend. Und das sollst du verstehen lernen, das sollst du fassen können und darin sollst du gesegnet sein, dass dein Leben geprägt ist davon, von der Gegenwart Gottes, von der Erkenntnis, was in deinem Leben so geschieht, in Jesus Christus, in seinem Geist. Und ich segne dich darin, dass du auch in der Tugend und Selbstbeherrschung weiterkommst, dass du reifen kannst in der Charakterstärke und auch in der Enthaltsamkeit, dass all das, was diese Welt uns so von uns fordert, nicht einfach absolute Maßstäbe sein müssen, sondern dass du es auch fertigbringen kannst, nach Gottes Maßstäben zu leben. Ich segne dich darin, dass das immer mehr Gewicht haben kann und dass du herausfindest, dass es ein Segen ist, sich auch voll dafür einzusetzen. Ja, geh im Frieden mit Gott. Amen.